darf mal wieder hier sein und eine recht druckfrische Predigt mitbringen, die wiederum mal inspiriert ist aus dem Gefängnis Arbeit. Letztes Mal hatte ich, glaube ich, das mit der Gnade als Thema, dass es billige Gnade sei, wenn Gott da einfach jeden vergibt, der da zu ihm kommt, egal was er auf dem Kerbholz hat. War ein großes Diskussionsthema mit meinen Jungs im Gefängnis. Und jetzt hat sich das so ein bisschen gewandelt. Es sind zwar noch ähnliche Jungs dabei, aber es ist schon etwas anders. Und ihr werdet merken, im Nachhinein, was das mit dem Titel auf sich hat. Also des Menschen ungehorsam oder als Untertitel habe ich hingeschrieben, das Kurzzeitgedächtnis der großen Taten Gottes in unserem Leben. Das ist vielleicht für den einen oder anderen schon etwas näher dran an dem Ganzen. Gleichzeitig mache ich ja das so, wie eigentlich jedes Jahr, dass ich meine Bibel durchlese, einmal im Jahr immer kontinuierlich durch und dann ist man nun mal so am Jahresanfang auch vorne dran. Also ich habe es auch schon anders gemacht, es empfiehlt sich mal eine chronologisch sortierte Bibel zu lesen oder auch eine, die von den Themen her mal Neues Testament, Altes Testament macht, weil wenn man vorne anfängt und bei der Chronik landet, dann kann das schon eine trockene Zeit sein. Aber es ist echt enorm wichtig. In der Bibel gibt es kein Buch, das nicht wichtig wäre. Sonst hätte es uns Gott nicht hier reingeschrieben. Von dem her, gerade um nachweisen zu können, die Authentizität der Ortschaften, der Könige, die hier alle genannt sind, ist Chronik unerlässlich. Von dem her, auch ein sehr wertvolles Buch. Ich bin auch ganz froh, Thomas, dass du nicht gesagt hast, wie letztes Mal. Also ich mache das ja immer so, vor 2 Wochen war ich in Döfingen. Manchmal bin ich bei euch zuerst, die haben halten und dann umgekehrt. Diesmal seid ihr die Zweiten. Das heißt, das ist die ausgereifte Predigt, habe ich ja schon einmal gehalten. Und dann kam gleich von einem der Nutzer, der da mit dabei saß, von den Bibelstunden-Damen, das letzte Mal kamen so viele Bibelverse. Da dachte ich, schlecht. Männer Bibelstunde. Wir werden auch heute wieder mehrere Verse lesen. Weil ich finde, die Bibel an sich einfach schon so vieles sagt, da brauche ich gar nicht mehr so viel Senf dazugeben. Das sagt sehr viel aus. Und heute wollen wir aus der Geschichte Israel ein bisschen was lernen. Und da lernt man sehr viel heraus. Ich bin immer Gott dankbar, wenn ich die Bibel lese, dass er dieses halsstörige Volk ausgesucht hat, als sein auserwähltes Volk. Das sind nicht meine Wörter, das steht so in der Bibel. Ja? Dass es dieses halsstörige Volk ausgewählt hat, weil wenn das perfekte Leute gewesen wäre, die alles Heilige wären, dann wäre das nicht meine Religion geworden vermutlich, nicht mein Glaube geworden. Aber weil so viele Fehler drin sind und sie so menschlich sind und Gott trotzdem Gnade zeigt, ist das eine ganz, ganz tolle Geschichte, in die wir heute einsteigen. Aber kennt ihr das? Ihr redet mit einem Bekannten über Gott und euren Glauben, und dieser stellt nach einigen Diskussionen die These auf, er würde ja glauben wollen, wenn wir ihm nur einen greifbaren Beweis für Gott geben würden. Das ist auch die Diskussion gerade in meiner Knastgruppe. Die Jungs sind alle da und sagen, also das wäre ja schon ganz gut, aber ich brauche irgendwas Habbares. Wir werden ja auch so erzogen in der westlichen Welt, dass nur das, was ich sehen, begreifen kann, irgendwie real ist. Da wird man von klein auf vom Kindergarten so erzogen. Und Glaube, das ist was altmodisch. Das ist was für alte Leute, die hier sitzen oder wie wir, wie ich selber. Ja, jetzt, ich bin über 50, ich darf das Alte jetzt auch schon sagen, weil ich habe gedacht mit 20, die 50-Jährigen, das sind alte Leute. Ja, jetzt bin ich selber auch schon da gekommen, da denke ich, ich fühle mich eigentlich jung. Ja, so wird es damals in anderen Augängen sein. Aber das ist Thema. Ganz viele Leute möchten gerne einen habbaren Beweis haben. Diese Antwort eines Gegenübers habe ich in meinem Leben schon ganz oft gehört. Und ja, das kann ich ein Stück weit auch nachvollziehen, aber nein, selbst wenn ich dieser Person einen habbaren Beweis geben, einen greifbaren Beweis zur Verfügung stelle, wird es ihn trotzdem keinen Schritt näher zu unserem Herrn und Heiland bringen. Aber warum ist es eigentlich so? Was meint ihr dazu? Das ist euch nicht auch schon so ergangen hier und da, dass Leute sagen, mein Nachbar ist so ein ganz renitenter, mit dem komme ich super aus, kann super mit ihm über den Glauben reden, aber nee, er will irgendwas Greifbares. Ja? seit Jahren, ja, seit Jahrzehnten eigentlich bete ich für den Mann und vielleicht darf Gott da gnädig sein und ihn dazu holen. Heute um 7:30 treffen wir uns auf ein Bierle und ein Lagerfeuer. Also direkt nach euch geht's weiter. Da versuche ich es gerade wieder anzuknüpfen an das Thema. Aber es ist so etwas. Wir wollen daher mal schauen, warum ich diese These so aufstelle, dass selbst wenn ich einen Beweis zeige, dass das nicht hilft. Weil das ist eine Grundsatzeinstellung, die diese Person zutage legt, wenn er das sagt. Ich brauche einen haarbaren Beweis. Ja.
Ich denke immer, wenn Gott greifbar wäre, ja, dann wäre er auf der menschlichen Ebene, dann ist er nicht mehr Gott.
Genau. Wir wissen von Jesus Christus, der greifbar war, ja, das entkreuzigt ihn. Ja. Das feiern wir jetzt zu Ostern. Auch ihn haben sie abgelehnt, der war da. Und wir gucken heute in die Zeitgeschichte etwas weiter zurück. 2. Mose 19 steigen wir ein, in ab Vers 3 an, um zu sehen, wie geht es denn mit dem Volk Israel. Ja, daher. Wir haben also schon einiges erlebt. 2. Mose ist klar, auch Kapitel 19, dass da schon was passiert ist mit dem Volk. Und da heißt es, Mose aber stieg hinauf zu Gott, denn der Herr rief ihn vom Berg aus zu und sprach, so sollst du zum Haus Jakob sagen und den Kindern Israels verkündigen. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst. Und Mose kam und rief die Ältesten des Volkes zu sich und legte ihnen alle diese Worte vor, die der Herr ihm geboten hatte. Und jetzt wichtig, da antwortete das ganze Volk miteinander und sprach, alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun. Und Mose überbrachte dem Herrn die Antwort des Volkes. Lasst uns mal kurz zusammen aus dem Gedächtnis zusammentragen, was das Volk Israel bis zu diesem Punkt am Berg, wo Gott Mose hochholt, erlebt hat. Was bekommen wir denn schon zusammen? Geschwind so 2, 3 Stichworte, was fällt euch ein? Genau, das kommt nachher, aber jetzt sind zurück. Was hat das Volk Israel bis dahin schon erlebt gehabt?
Ja, Gott hat das Rote Meer geteilt.
Die Meerteilung haben wir, genau.
Thomas, immer wiederholen, weil die über Telefon hören, nur was du sagst.
Ich wiederhole gern, weil ihr das im Telefon ja nicht hört. Die Meerteilung, das Rote Meer wurde geteilt, die sind also trockenen Fußes durch den Jordan gelaufen. Rote Meer, ja. Der Auszug aus Ägypten allgemein. Die Plagen Ägyptens sind alle hinter ihnen und sie waren bewahrt. Und ganz spannend bei dieser Durchquerung des Roten Meeres ist ja ihnen eine Wolkensäule vorausgegangen, tagsüber eine sichtbare Säule, die sie geleitet hat, und nachts eine Feuersäule. Mei, wie tät ich mir das wünschen manchmal. Ich hätte so eine Feuersäule in der Nacht oder eine Wolkensäule tagsüber, die sagt, Thomas, da gehst du nach, das ist dein Weg. Und super spannend ist ja, wenn man das liest, also ich will da immer ein bisschen Werbung machen für Bibellesen, wenn man die Geschichte nochmal genauer liest, dann liest man im Auszug aus Ägypten, dass die Ägypter, die sie dann doch verfolgt haben, diese Feuersäule, die sie nachts Israel geleuchtet hat, war zwischen Israel und den Ägyptern. Und nach hinten zu den Ägyptern war es Grabenacht. Aber nach vorne hat sie geleuchtet, damit die Israeliten sahen, wo es hingeht. Und nach dem Untergang des Volkes Ägyptens, deren ganzen Heer, war es eben die Wolkensäule und die Feuersäule, die sie geleitet hat durch das Ganze hinaus. Speisung des ganzen Volkes aus dem Nichts heraus mit dem Manna. Es gab Wasser und es gab, nachdem sie das erste Mal gemurrt haben, heißt in Lutherbibel, auch Wachteln, bis es ihnen zu den Ohren rauskam. Wären wir doch in Ägypten geblieben. Das war schon der eine ganz früh, kaum dass sie ausgezogen sind, mit diesen Ereignissen eine der ersten Murr-Szenen in der Bibel, die da sind. Wir lesen noch einen Ticken weiter. Was passiert nämlich als nächstes? Vers 16 an bis 20, da heißt es: Und es geschah, als der dritte Tag kam und es noch früh am Morgen war, da hob sich ein Donnern und Blitzen und eine dichte Wolke lag auf dem Berg. Und es ertönte ein sehr lauter Schall von Schufa-Hörnern. Da erschrak das ganze Volk, das im Lager war. Und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen. Und sie stellten sich unten am Berg auf. Aber der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabstieg. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens. Und der ganze Berg erbebte heftig. Und der Hörnerschall wurde immer stärker. Mose redete und Gott antwortete ihm mit lauter Stimme. Als nun der Herr auf dem Berg Sinai oben auf den Gipfel des Berges herabgekommen war, rief er Mose hinauf auf den Gipfel des Berges und Mose stieg hinauf. Wow, was für ein eindruckschindendes Ereignis muss das gewesen sein, oder? Er war ja kein Vulkan, der Berg ist nach wie vor heute noch kein Vulkan, das ist ein Berg. Trotzdem bebt er, der ist richtig was geboten, da ist Feuer da, da ist Donner da, da sind Schufa-Hörner da und die hören alle Gottes Stimme, wie Gott Mose zu ihm ruft. Also Gott zeigt sich hier, denke ich, sehr furchteinflößend dem ganzen Volk Israels und spricht selber zu ihnen. Ist das nicht Beweis genug, ihm immer treu und letztendlich auch ehrfurchtig untergeben zu sein? Zuerst erscheint es tatsächlich so. Wir überspringen ein klein bisschen was. Das, was euch fehlt, dürft ihr gerne daheim nachlesen. Wir gehen zu Kapitel 24, Vers 3 und 4. Zwischendrin hat er Opfervorschriften bekommen von Gott. Er hat eben Rechtsschutz für die Schwachen, einzelne Gebote, die drei großen Jahresfeste, Opfervorschriften, könnt ihr alles gerne nachlesen. Aber jetzt geht es darum, Mose kommt wieder zurück und da heißt es, und Mose kam und verkündigte dem Volk alle Worte des Herrn und alle Verordnungen. Da antwortete das Volk einstimmig und sprach, jawohl, alle Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir tun. Toll. Zum zweiten Mal bestätigt das Volk Israel, ja genauso wie es Gott machen will. So wollen wir das tun. Und ich glaube, ihnen blieb auch gar nicht eine groß andere Wahl. Was haben die nicht alles erlebt? Gott ist gegenwärtig. Die sehen ihn ja. Ja, da ist ein Donner und Beben. Und Ursula, so wie du schon gesagt hattest, die hatten Angst, dass sie Gott zu nahe kommen. Und haben den Mose geschickt und den Aaron. Geht ihr mal hoch. Also irgendwie funktioniert es bei euch zwei. Aber wir bleiben schön im Lager am Fuße des Berges. Das ist uns dann doch etwas zu unheimlich. Also hier sieht es erstmal so aus, als ob alle restlos überzeugt sind, dass es Gott gibt und es keinen weiteren Beweis braucht. Naja, wenn wir so ein klein bisschen weiterlesen, also Seite umblättern ab Vers 12 im gleichen Kapitel, sieht man, was noch passiert. Da heißt, und der Herr sprach zu Mose, steige zu mir rauf auf den Berg und bleibe dort, so will ich dir die steinernen Tafeln geben und das Gesetz und das Gebot, das ich geschrieben habe, um sie, das Volk, zu unterweisen. Da machte sich Mose auf, samt seinem Diener Josua, und Mose stieg auf den Berg Gottes. Zu den Ältesten aber hatte er gesagt, erwartet uns hier, bis wir wieder zu euch kommen. Seht, Aaron und Hur sind bei euch. Wer eine Angelegenheit, der wende sich an sie. Als nun Mose auf den Berg stieg, bedeckte eine Wolke den Berg und die Herrlichkeit des Herrn ruhte auf dem Berg Sinai. Und die Wolke bedeckte ihn 6 Tage lang. Am 7. Tag aber rief er Mose von der Wolke aus zu. Und die Herrlichkeit des Herrn war vor den Augen der Kinder Israels wie ein verzehrendes Feuer oben auf den Gipfel des Berges. Mose aber ging mitten in die Wolke hinein, als er den Berg bestieg, und Mose blieb 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berg. Die 40 Tage müssen wir ein bisschen im Kopf behalten, im Prinzip für das nächste Geschehen. Das Volk sieht also die Herrlichkeit des Herrn, das war vor ihren Augen, heißt es hier, Ja, alle haben das gesehen wie ein verzehrendes Feuer auf dem Berg. Also schon furchteinflößend, real, wahrnehmbar, nicht verleugnenbar. Ich glaube, da gab es keinen, der gesagt hat, nee, Gott gibt es nicht, weil der kann ich nicht erklären und den kann ich auch nicht sehen. Kann jeder sagen, guck dann auf. Also da war was da. Das haben die gespürt. Das Volk war zwar da auch schon relativ groß gewachsen, aber da war ganz klar, da spricht Gott. Das ist sowas Übermenschliches, das muss Gott sein. Und die haben ja schon die erste quasi Regelungen erhalten von Mose, der wieder heruntergestiegen ist. Da war klar, das Volk ist eigentlich eingenordet, sagt man ja so schön. Aber das Volk sieht zwar die Herrlichkeit, aber Mose, ihr Führer, fehlt 40 Tage, 40 Nächte, in denen Mose weitere Anweisungen für das Leben mit ihm bis oft ins kleinste Detail von Gott gesagt bekommt. Ganze 8 Kapitel sind dem geweiht, also bis 32 ist eigentlich alles voller genauer Anweisungen, wie Mose etwas zu gestalten hat, die Stiftshütte, wie die sich ausgestaltet so hat und. Wunderschön, deswegen können wir heute auch noch sagen, wie hat es damals ausgesehen? Wie hatten die Bundeslade ausgesehen? Wie hatten die Stiftshütte ausgesehen? Aus was für Material war die? Wie groß war die? Können wir super genau rekonstruieren, steht genau da drin. Haarklein, wer das nachher zusammenbauen darf, steht auch drin. Das ist also unglaublich genau geregelt. Wir merken, Gott ist ein Gott der Ordnung. Da wird alles geregelt. Was mir lange nicht aufgefallen ist an dem Text, und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, Gott redet zu Mose direkt, aber er lässt ihn 6 Tage warten. Die ersten 6 Tage war er schon oben auf dem Berg, ist gar nichts passiert. Erst nach 6 Tagen rief er Mose zu ihm. Ja? Also manchmal ist es so, dass wir warten müssen auf Themen. Also das ist so ein kleiner, vielleicht eine kleine Seite-Info. Und dann wird es ganz konkret. So konkret, dass wir das heute noch nachstellen können, was Mose damals auf dem Berg gesagt bekommen hat. Bis ins kleinste Detail hinein. Jetzt wissen wir, was folgt aus dem Volk, das in Gottes sichtbarer Gegenwart lebt, indem er im Kapitel 32, deswegen die 8 Kapitel überschlage, da sind wie gesagt die vielen kleinen Feinheiten drin, und Mose bekommt die 2 Gesetzestafeln direkt in die Hand gedrückt. 32, 1 bis 6. Als aber das Volk sah, fängt es da an, dass Mose lange nicht von dem Berg herabkam. Wie lange nicht?
40 Tage.
Ja, weiß nicht, ob das sonderlich lang ist, aber es ist 40 Tage war er weg. Da sammelte sich das Volk um Aaron und sprach zu ihm, auf, mache uns Götter, die uns vorangehen sollen, denn wir wissen nicht, was mit diesem Mann Mose geschehen ist, der uns aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Da standen sie am Morgen früh auf. Warte mal, da bin ich jetzt durchgerutscht. 32, nochmal hier gucken. Doch, 33. Wo ist mein Druck? 32, 1. Doch. 32, ich muss doch aus der Bibel lesen. Reiset euch, aus dem Ägyptenland geführt haben. Aaron sprach zu ihnen, reiset ab die goldenen Ohrringe an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne, eurer Töchter und bringt sie zu mir. Da riss alles Volk sich die goldenen Ohrringe von den Ohren und brachten sie zu Aaron. Und er nahm sie von ihren Händen und bildete das Gold in einer Form und machte ein gegossenes Kalb. Und sie sprachen, das ist dein Gott Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Als das Aaron sah, baute er ein Altar vor ihm und ließ ausrufen und sprach, morgen ist des Herrn Fest. Und sie standen früh am Morgen auf und opferten Brandopfer und brachten dazu Dankopfer dar. Danach setzte sich das Volk, um zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um ihre Lust zu treiben. Ja, hallo, geht's noch? Ja, nicht einer, nein, das ganze Volk wendet sich ab und möchte einen Ersatzgott haben. Und dies in der sichtbaren Gegenwart und Sicht des Gottes, also hörbar, sichtbar, spürbar. Präsenz Gottes, der sie weiterhin übrigens während diesen 40 Tagen, Mose hatte ja nichts da oben, zumindest steht da nichts, jeden Tag mit Manna versorgt und sichtbar in Blickweite ist, denn der Berg ist ja weiter am Glühen. Also, sehen wir das, was ich jetzt eingangs gesagt habe, wie kurz ist das Kurzzeitgedächtnis der Menschen und was soll das alles bringen, wenn ich irgendeinen Beweis bringe? Wenn ein ganzes Volk in der sichtbaren Gegenwart sagt, nö, also ich brauche, weiß nicht, was mit dem Mose ist, also ich brauche am besten einen Ersatzgott, weil alle um uns rum und Ägypten haben das sowieso, da hätten wir gern was. Und so ein Kalb, ja, das ist auch nicht schlecht. Die trieben, essen und trinken und haben sich belustigt, ja, was auch immer darüber dann zu verstehen ist. Das zeigt doch auf und stellt uns einen Spiegel vor die Augen, was viele Menschen eigentlich so umtreibt, zumindest den, also bei mir ist das so, wenn ich das mir in meinem Leben anschaue, wie wir Menschen wirklich ticken. Ich denke, wir haben oft tatsächlich ein sehr kurzes Gedächtnis, was die Wundertaten Gottes auch in unserem Leben betrifft. Also mir, ich muss mich da tatsächlich an die Nase packen, mir geht es da immer wieder so. Wir sind tatsächlich wirklich zu allem bereit. Und das ist die traurige Essenz aus diesem kurzen Abschnitt der Geschichte Israels. Und vielleicht erkennt der ein oder andere sich ganz wieder. Wir haben sicherlich nicht solche krasse Beweise gehabt, aber wir wissen trotzdem von Gottes Gegenwart seit vielen Jahren. Daher bin ich auch überzeugt, dass wer so fragt, wie eingangs der Predigt gesagt, dass er nur einen Beweis braucht, sich auch davon nicht überzeugen lässt. Was sollte denn das für ein Beweis sein im Vergleich zu dem, was wir nun gelesen haben in der Mose-Geschichte? Was das Volk Israel erlebt hat, in der Präsenz und Gegenwart Gottes, nichts käme dem gleich. Heißt es nun, die Menschen alle aufzugeben und zu sagen, ja dann lass es halt? Ich denke nein, denn lasst uns schnell mal schauen, wie das Gott und Mose handhaben, diese Abkehr. Dazu müssen wir gucken, 32, 7 bis 14. Da sprach der Herr zu Mose, geh, steige hinab, denn dein Volk, das du aus dem Land Ägypten herausgeführt hast, hat Verderben angerichtet. Sie sind schnell abgewichen von dem Weg, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und es angebetet und ihm geopfert und gesagt, das sind eure Götter Israel, die dich aus dem Land Ägypten herausgeführt haben. Und der Herr sprach zu Mose, ich habe dieses Volk beobachtet und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. So lass mich nun, damit mein Zorn gegen sie entbrennt und ich sie verzehre. Dich aber will ich zu einem großen Volk machen. Mose aber besänftigte das Angesicht des Herrn seines Gottes und sprach, ach Herr, warum will dein Zorn gegen dein Volk entbrennen, dass du mit so großer Kraft und starker Hand aus dem Land Ägypten geführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen, zum Unheil hat er sie herausgeführt, um sie im Gebirge umzubringen und von der Erde zu vertilgen? Wende dich ab von der Glut deines Zorns und lass dich des Unheils gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Gedenke an deine Knechte Abraham, Isaak und Israel, den du bei dir selbst geschworen und zu denen du gesagt hast, ich will euren Samen mehren wie die Sterne am Himmel und dieses ganze Land, das ich versprochen habe, euren Samen zu geben, sollen sie ewiglich besitzen. Da reute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk anzutun gedroht hatte. Gottes Gericht ist hier klar, ganz schnell. Jedoch lässt er sich von nur einem Mann, der es ernstlich meint, davon abbringen. Und das ist schon erstaunlich. Das zeigt uns, das Gespräch, also das Gebet, was wir heute haben, scheint doch was zu bewirken. Da passiert richtig was. Und ich weiß nicht, ob es euch auch aufgefallen ist am Anfang. Ich habe es extra etwas betont, den 7. Das kommt einem unglaublich bekannt vor, wenn man Eltern ist. Ja? So Vater, Mutter, also mir ist das zwar ja nicht geschenkt gewesen, aber ich kriege das trotzdem mit von den Freunden und unseren Patenkindern. Solange das kindartig ist, du bist junge Mutti, habe ich gehört. Ja. Solange das Kind artig ist, sind es meine Kinder. Haben eine 1 in Mathe oder sowas, das ist das mein Kind, da bin ich stolz drauf. Aber wenn es unartig ist, na ist doch, das, guck mal nach deine Kinder. Ja. Die, denen da eine Blödsinn machen, da steht es genauso. Ja? Dein Volk, das du aus dem Land Ägypten herausgeführt hast, ja? Da musste ich direkt schmunzeln. Also es ist interessant, Gott ist so menschlich in so vielen Dingen und wir dürfen uns da wiedererkennen. Wir sind da genau gleicher, ja? In der Hinsicht. Und ich finde es auch klasse, Gott hätte ja gar nicht zu Mose reden müssen, sondern hätte er da unten die Erde aufmachen können, paff, alles rein, zu, fertig, erledigt, nur noch Mose und er. Macht er nicht. Gott redet mit Mose und er wusste ja darum, dass da was passiert, dass Mose das nicht so stehen lässt. Mose redet ernstlich mit Gott und Gott lässt sich auch davon abbringen. Ist übrigens nicht das letzte Mal, dass die zwei diskutieren müssen über das Volk Israel. Das passiert noch öfters. Wie wir ja lesen, es ist ein halsstarriges Volk. Sie sind schnell abgewichen von dem Weg, den ich ihnen geboten habe. Gottes Gericht ist klar, aber lässt sich auch dementsprechend wieder umstimmen. Und das ist echt was Wunderbares, was man so sieht. Mose geht herunter und die müssen natürlich auch die Strafe erdulden. Das Kalb wird zerstoßen, die Gesetzestafeln bricht er aus Zorn heraus und er stößt es ja ins Wasser und die müssen das alle trinken. Es ist ihnen bitter, es muss also schon widerlich gewesen sein. Eine kleine Buße, eine kleine Strafe haben sie auf jeden Fall. Und es sterben auch tatsächlich Leute. Und trotzdem ist Mose nicht müde und er merkt es, dass er dann weiter zu Gott redet. Zuerst gucken wir 32,30, da heißt die Demütigung des Volks. Am nächsten Morgen sprach Mose zum Volk: Ihr habt eine große Sünde begangen und nun will ich zu dem Herrn hinaufsteigen, vielleicht kann ich Sühnung erwirken für eure Sünde. Als nun Mose wieder zum Herrn kam, sprach er: Ach, das Volk hat eine große Sünde begangen, dass sie sich goldene Götter gemacht haben. Und nun vergib ihnen doch ihre Sünde, wenn aber nicht, so tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Der Herr sprach zu Mose: Ich will den aus meinem Buch tilgen, der gegen mich sündigt. So geh nun hin und führe das Volk an dem Ort, von dem ich zu dir geredet habe. Siehe, meine Engel sollen vor dir hergehen, aber am Tag meiner Heimsuchung will ich ihre Sünde an ihnen heimsuchen. Und der Herr schlug das Volk, weil sie sich das Kalb gemacht hatten, das Aaron angefertigt hat. Hier wird klar, dass man mit Gott nicht Hugele spielen kann, dass Sünde gegen Gott nicht ohne Folgen bleibt. Und ich denke, wir erleben gerade vielleicht auch in diesen Tagen in dieser verrückten Welt einen Teil des Gerichtes Gottes über diese sündige und gottesferne Welt. Und dennoch merkt man an dieser Geschichte, an diesen Textabschnitten, die wir jetzt gelesen haben, dass es unglaublich wichtig ist, im Gespräch zu bleiben. Nicht nur mit Gott im Gebet, wie Mose das getan hat, in direkter Art und Weise, sondern Mose hätte ja aussagen können, er macht das Volk nieder, machen wir einen neuen Deal. Nee, er ist runtergegangen. Er hat sich eingesetzt bis zur Selbstaufgabe. Er hat sich ja angeboten, hat gesagt, wenn du dem Volk nicht vergeben willst, dann lad die Sünde auf mich, tilg mich aus dem Buch des Lebens. Ist übrigens auch so ein ganz spannender kleiner Detail in der Bibel jetzt. Wir lesen im 2. Mose-Bereich vom Buch des Lebens, das in der Offenbarung wieder ganz wichtig wird, wo es aufgeschlagen wird und nachgeguckt wird, welcher Name drinsteht. Der gefunden wurde im Buch des Lebens, der darf zu Gott. Der nicht drinsteht, kommt in die Hölle. Das muss uns bewusst sein, das ist damals schon bekannt. Das zeigt, wie durchgängig auch unsere Bibel ist in der Information. Eine tolle Sache. Daher ist es wichtig, nicht nur mit Gott im Gespräch zu bleiben, sondern eben auch mit dem Gegenüber. Mose redet ja nicht nur mit Gott, sondern er redet auch mit dem Volk. Er verwarnt sie ganz klar, er lässt sie auch das bittere Wasser trinken und er gibt ihnen weiterhin die Steintafeln, die er dann ja zum zweiten Mal später erhält und guckt, dass das Volk den richtigen Weg geht. Und ich glaube, der hat wirklich gar keine einfache Aufgabe gehabt. Es war und ist auch heute noch ein sehr spannendes Volk mit sehr widersprüchlichen Dingen. Also ich weiß nicht, wer von euch schon in Israel sein durfte und es mal live erleben durfte, wie vielschichtig dieses Volk auch heute noch ist und wie viel unterschiedliche, selbst intern, merkt man fast die ganzen Stämme, die eine ultraorthodoxen, die anderen total lasch, also es gibt ja alles da, es gibt so eine riesige Bandbreite Und so muss es damals auch gewesen sein. Es ist daher wichtig, dass wir trotz der Unterschiedlichkeiten, die es da gibt, Gott weiterhin offenbaren. Ich glaube, es ist sehr wichtig, und auch wenn so ein Kollege da ist, wie mein Nachbar, der unbedingt Beweise haben will, müssen wir trotzdem dranbleiben. Vielleicht umso ernstlicher und so intensiver mit Gott Gespräche führen, weil nur er die Herzen ändern kann. Wir haben auf jeden Fall jetzt in diesen kurzen Abschnitten, wobei nicht jede Bibelstunde, glaube ich, so viel Text hat wie heute, aber trotzdem ist eigentlich eine kurze Geschichte und ein ganz kleines Zeitfenster in der Geschichte des Volkes Israels erkennen können, dass es alles geben kann. Gott gibt alles und trotzdem fällt das Volk ab. Nach 40 Tagen, wer ist dieser Mose, vergisst man das. Man sieht Gott, man wird von Gott versorgt und trotzdem kehrt man ihm der Rücke zu. Trotzdem, dazu sind wir Menschen leider in der Lage. Gott hat uns einen freien Wille geschaffen und das müssen wir erkennen. Zum einen in unserem eigenen Leben, zum anderen eben von den anderen Menschen, die es noch nicht zu Jesus geschafft haben, anerkennen, dass das so ist, dass der Mensch sich gerne abwendet, dass der Mensch eben ein Kurzzeitgedächtnis hat über die guten Taten und dass das Menschenungehorsam oft viel größer ist, wie das, was wir bringen können. Und das muss uns bewusst sein. Aber in diesem Wissen über unsere und über deren Vergesslichkeit wollen wir dennoch nicht müde werden, Gottes wunderbares Wirken weiter zu verkünden, dass er uns in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus offenbart hat. Nur noch so ein kleiner Schwenker ins Neue Testament hinein, weil es ja um Beweise auch geht. Das eine ist das, was man wirklich erlebt. Und ich habe vorher schon gesagt, das Volk Israel hat mehr erlebt, wie wir das heute erleben. Und dennoch sagt Paulus im Römerbrief etwas, wonach er sich keiner entschuldigen kann. Wenn man nachlesen will, Römer 1, 18 und 20 heißt es da, denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbart, also den Menschen offenbar. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt, wenn man es wahrnimmt, ersehen an seinen Werken, sodass sie keine Entschuldigung haben. Gibt es mehrere Verse, die in diese Richtung gehen? Es wird nachher mal keiner eine Entschuldigung haben, wenn er vor Gott steht. Ich habe ja das nicht wissen können, dass es Gott gibt. Gott zeigt sich jetzt wieder, wenn wir es Frühjahr sehen bei uns, wenn ich immer denke, wo kommt die Kraft her, wo kommt die Vielfalt her? Gucke da mal die ganz kleine Blümele an, die zwischen diesen Ritzen rauskommen, in welcher einer Schönheit die rauskommen. Warum kommen die da, hat keiner gesagt. Gottes Wirken und Lebenskraft für die Natur ist immer noch da. Er gibt die Ernte und er gibt das Wachsen. Auch von diesen kleinen, schönen Dingen, die uns jetzt natürlich nach einem grauen, tristen Winter besonders erfreuen. Und das ist doch herrlich. Wir dürfen in so einem Breitengrad wohnen, wo sowas aufblüht und unser Herz, unser Gemüt wirklich wieder hochgeht. Deswegen, es gibt keine Entschuldigung, auch für meine Jungs nicht. Und das sage ich denen auch immer so direkt. Es gibt so viele Beweise auf dieser Welt, dass die Bibel und deren Inhalt weltverändernd ist. Da kann keiner mal nachher sagen, das habe ich nicht wissen können. Und das muss uns bewusst sein. Und ich glaube, deswegen auch in dem Wissen, dass wir Menschen eben ungehorsam sind, dass wir Menschen gerne andere Dinge tun, dass wir gerne so tun wie alle anderen, gern mitschwimmen und Gott manchmal vergessen. Gerade in dem Wissen sollten wir uns das bewusst machen, dass Gott da ist und auf uns wartet. Er vernichtet da nicht jeden gleich, sondern er hat Geduld, er ist barmherzig. Und gnädig ist er auch. Durch unseren Heiland Jesus Christus können wir Vergebung ganz leicht erfahren. Unser Fürsprecher, das damals Mose war für das Volk Israel, ist für uns jetzt Jesus Christus. Und dann der Heilige Geist, den er uns geschickt hat, der ohne Unterlass vor Gottes Thron steht und für uns Fürbitte tut. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Wenn ich mich so anschaue, habe ich das bitter nötig. Nicht nur, dass jemand für mich betet in der Funktion als Bezirksleiter oder wenn ich jetzt hier eine Bibelstunde halten darf, sondern als Mensch Thomas, der gerne auch ungehorsam ist und war und auch manchmal Kurzzeitgedächtnis habe. Ich hoffe, ich konnte euch dazu ermutigen, mal nachzugucken, wie es bei euch ist. Und wenn man tatsächlich so ein Kurzzeitgedächtnis hat, hilft es tatsächlich, ein Buch zu haben, wo man Dinge einträgt. Das hat Gott mir Gutes getan. Da hat Gott mich durchgetragen. Da hat Gott mir geholfen. Und wenn ich dann eine Zeit habe, wo ich wieder das vergesse, schnell reingucke. Ich kenne Leute, die haben so Zettel an verschiedenen Orten in ihrer Wohnung verteilt, wo das eben steht, ja, da hat Gott mir geholfen oder da. Weil auch die Person weiß, ich vergesse das so schnell. Ich fühle mich oft so benachteiligt. Mir geht so schlecht. Macht euch das vielleicht als ja, kleine Stütze, als Hilfe, damit wir nicht in dieses Abfallen kommen, in dieses Ungehorsam, sondern dass wir treu an Gottes Herz bleiben. Und danach vielleicht, wie ich es ja euch auch schon gesagt habe, ein Mann nach dem Herzen Gottes sein können, wie König David, haben wir ja viel drüber geredet, der auch so viel auf dem Kerbholz hatte, aber doch immer wieder zu Gott den Weg gefunden hat. Gesucht, Vergebung gesucht und erhalten. Das ist doch ganz wichtig. Ich hoffe, ich konnte euch dazu ermutigen und auch ein bisschen wieder Freude drauf machen, den Rest, den ich jetzt alles ausgelassen habe, mal nachzulesen. 2. Mose, einfach mal reinlesen, super spannende Geschichte, wie Gott mit seinem Volk umgeht und was da alles passiert, ist schon eine richtig spannende Sache. Aber soweit für heute. Ich bete noch mit uns. Guter Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du das Volk Israel ausgesucht hast als dein Volk und dass es ja tatsächlich so halsstarrig und so kurzfristig denkend oft handelt, dass sie viele Fehler begangen haben und sicherlich deine Geduld unglaublich auf Probe gestellt haben. Auch all die Führer, Mose, Aaron, Josua, wie sie alle heißen, die hatten es echt schwer mit dem Volk. Aber es ist schön zu sehen, was du für eine Geduld mit den Menschen hast und was du ja auch an ja, Gnade walten lässt. Wie du trotzdem treu versorgst, auch wenn wir untreu sind. Das ist ermutigend und macht Hoffnung. Und deswegen fällt es mir auch wirklich leicht, Herr, an dich zu glauben, dich als meinen Herrn und Heiland zu akzeptieren im Leben. Denn du meinst es gut für uns. Wir danken dir von Herzen für dein Wort, das du uns schenkst in der Bibel und das wir nachlesen können, dass wir jeden Tag aufs Neue uns daran erinnern, was du Gutes tun willst in unserem Leben. Und wir danken dir daher auch von Herzen für das, was wir daraus lernen können. Und eins davon sind die Worte, Herr Jesus, die du uns gelehrt hast, die wir miteinander beten sollen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.